in der Tat, es sind gewaltige Worte, die wir sicher schon oft gelesen haben. Aber es ist ja gut, wenn man in Gemeinschaft ist, auch mal ganz konkret wieder darüber nachzudenken, was das im Einzelnen denn für dich und für mich bedeutet. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Wir haben ja auch noch viele andere Dinge im Leben zu regeln. Und dabei aber den Herrlichkeitsstand zu erkennen, der uns zugesichert ist, kann hilfreich sein. Und deswegen sind wir auch heute Morgen hier. In diesen Versen, eigentlich Verse 3 bis 12, dieser Abschnitt, den möchte ich in zwei Teilen behandeln. Heute ist der erste Teil dran. Wir haben eben die ersten 6 Verse gehört. Und wir werden es auch im Einzelnen nochmal hören. Hier ergibt sich folgende Gliederung, die auch wichtig ist für uns, so dass man einen Leitfaden hat für das Verständnis. Es geht also zunächst darum, in Punkt 1, dass wir und Gott gesegnet sind. Das muss erklärt werden. Dann Punkt 2, wir sind auserwählt. Was heißt das, wann war das und so weiter, wäre wichtig zu klären. Punkt 3, wir sind vorersehen zur Sohnessetzung. Was heißt das? Und viertens, wir sind begnadet in dem Geliebten. Das wäre das Programm für heute. Wenn wir weiter gucken, geht es dann weiter. Das sind noch 5 Punkte. Wir haben Erlösung, uns ist das Geheimnis Gottes bekannt gemacht worden. Wir sind vorersehen gemäß Vorsatz. Wir sind Vorhererwartende. Und das alles geschieht zur Herrlichkeit Gottes. Das ist das nächste Mal dran. Also ein ganz gewaltiges Kapitel. Alle treuen Bibelleser wissen das. Und wir wollen uns jetzt ein wenig vortasten in diesem Gedanken. Also der Vers 3, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns segnet in jeder geistlichen Segnung in den Aufhimmlischen in Christus. Wie unser Bruder Heinz schon sagte, was die Aufhimmlischen betrifft, haben wir ja schon reichlich davon gehört, auch in Holzhausen. Und ja, es steht halt hier wieder im Epheserbrief, ich kann es nicht ändern, und das ist heute dran. Und da muss man nochmal drüber nachdenken. Und wir waren ja gestern etliche Geschwister, auch die heute hier sind, in Bad Kreuznach, war das ja auch das Thema, von morgens um 10 bis nachmittags 4:30. Und wir haben gerungen um das Wort, und es ist erstaunlich, was dann auch an Reaktionen kommt. Und ich freue mich immer, wenn dann der ein oder andere da sitzt und sagt plötzlich, ja, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt weiß ich, was das heißen soll. Verstehst du? Das ist doch prima. Und da war eine ältere Schwester, die war bestimmt schon 80. Die ist, glaube ich, sogar blind. Ne? Und die hat dann noch 2 anderen Schwestern das erklärt, was ich da gerade erklärt hatte. Das fand ich auch schön. Ne? Sie hat endlich verstanden, worum es geht. Und da war sie so begeistert, dass sie das gleich weitererzählt hat, weil die anderen beiden offensichtlich da noch ein Problem mit hatten. Also du siehst, ne, da ist was in Bewegung und das macht mich eigentlich froh und glücklich, dass es Menschen gibt, die genauer hingucken und die auch wissen wollen, was bedeutet denn das für mich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier das auch nochmal im Einzelnen betrachten heute. Also gesegnet ist der Gott. Kann man Gott segnen? Das steht ja nun 13 Mal in unserem Neuen Testament. Also da muss es doch möglich sein, sonst hätte das ja niemand da reinschreiben lassen. Der Geist, das Wort ist inspiriert. Also gesegnet ist der Gott. Was ist denn segnen? Nach dem Grundtext des Wortes ganz wörtlich heißt das eigentlich gut reden über oder gute Worte finden für das Grundtextwort. Also wir reden gut über Gott, ne? Keine Frage. Und sobald du gut über Gott redest, dann tust du ihn segnen. Das ist einfach so. Aber es gibt noch eine Erklärung, die uns das vielleicht etwas deutlicher macht. In einer Worterklärung dazu heißt es, dass das Segnen Folgendes beinhaltet, nämlich eine Zusage einer Mehrung von Herrlichkeit. Also durch Segnen wird die Herrlichkeit dessen, der gesegnet wird, gemehrt. Jetzt könnten wir sagen, können wir die Herrlichkeit Gottes mehren, da ist er schon herrlich, herrlicher geht es nicht, bei uns ja, aber bei ihm wäre denn das möglich. Und ja, wenn es da steht, muss das offensichtlich möglich sein. Wenn das 13 Mal geschrieben steht, ich will noch eine Stelle lesen, 2. Korinther 1, Vers 3. Gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Mitgefühle und Gott allen Zuspruchs. Ja, es ist so, ne? Paulus schreibt das wie, das ist so. Er ist gesegnet. Ja, warum denn? Heinrich Langenberger hat das mal ausgedrückt und hat gesagt, Das ist wie zurückfließende Gnade zu Gott. Anders ausgedrückt, er hat einen Heilsplan festgelegt und jetzt kann er innerhalb dieses Heilsplanes kann er seinen Willen ausführen, er kann den ungerechtesten Menschen, den es gibt, oder auch den ungerechtesten Engel, also die gesamte Schöpfung zurückführen auf der Grundlage des Opfers Christi. Ich will das nur so ein bisschen ausholen und erklären, für den, der es noch nie gehört hat. Es gibt ja auch Kassettenhörer und Internethörer und sowas. Und dann kann er jetzt aufgrund dieser Regelung das alles in Ordnung bringen. Das ist wie zurückfließende Gnade für ihn, so sagt Heinrich Langenberg. Wenn er das nicht so geregelt hätte, dann würde Gott jetzt ganz traurig in der Ecke sitzen und würde sagen, was habe ich denn da gemacht? Und meine ganze Schöpfung geht dahin. Alles ist verloren, oder wie die meisten glauben, die meisten landen in der Hölle für immer. Und ja, das ist ja kein Evangelium. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Ist das eine frohe Botschaft, dass die meisten in der Hölle landen für immer? Also für mich ist das keine frohe Botschaft. Im Gegenteil, das ist ein anderes Evangelium. Und da hat Paulus gesagt, wer sowas predigt, ist in den Bann getan. Und das kann ich nicht oft genug wiederholen, weil das schriftgemäß ist. So, gesegnet ist Gott. Wenn wir also gut über ihn reden, wenn wir heute Morgen hier sitzen und die Predigt hören, wenn wir danach darüber reden, wenn wir im Hauskreis sind, wenn du das Wort liest, also immer wenn du mit Gott redest, wenn du über ihn redest, dann ist das für ihn eine Mehrung von Herrlichkeit. Warum denn noch? Weil auch die unsichtbare Welt, wie wir schon mehrfach gesagt haben, ja zusieht, zuhört, das beobachtet und weil sie, die unsichtbare Welt, sozusagen, oder in den Augen der unsichtbaren Welt, dieser Gott immer größer wird, je mehr davon das auch verstehen dürfen. Denn das ist ja unsere Aufgabe, Epheser 3, Vers 10. Wir dürfen dieser unsichtbaren Welt die Herrlichkeit Gottes bekannt machen, seine vielbundige Weisheit, so steht da wörtlich. Und ja, wenn die das lernen, nach und nach, wird Gott immer größer. Und gestern sagt mir ein Bruder, ich habe früher das nie verstanden, dass Gott alle retten wird. Und als ich das dann verstehen durfte, ja, da wurde mir der Gott noch viel größer. Ja, verstehst du? Das ist die Mehrung der Herrlichkeit. Der Gott wird noch herrlicher, noch viel größer, wenn du verstehen darfst, was er alles vorhat und wie er das macht. Und deswegen ist Gott ein Gesegneter. Und das ist also ganz wichtig. Wir haben noch eine interessante Parallele dazu. Im Alten Bund, also im Alten Testament steht ja dieses hebräische Wort für Segnen, Baruch, das nur damit es mal gehört worden ist. Und die Septuaginta, die Übersetzung, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, verwendet für dieses hebräische Wort Segnen das gleiche Wort, was hier im Neuen Testament steht. Das heißt, die Übersetzer der Septuaginta, die viel näher am Geschehen dran waren als wir heute, haben erkannt, dass das hebräische Segnen, das Baruch des Alten Testamentes, das Wohlreden über des Neuen Testamentes ist. Wir haben es auch so übersetzt. Und wenn wir ins moderne Hebräisch schauen, ich habe hier mal was mit, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, es gibt ein sogenanntes Birkat Hamazon, das ist der Segen des Tisches, steht oben drüber. Ja, schwierig zu lesen, ist Hebräisch, kann man aber lernen. Ja. Ich möchte alle ermuntern, ein wenig damit anzufangen, ist hochinteressant. Also der Segen des Tisches, das wäre so wie uns das Tischgebet. Und diese Gebetskarten, die gibt es in Israel in jedem Restaurant. Stecken die am Eingang. Du kannst dir eine mitnehmen oder liegen auf dem Tisch. Weil die Israelis, auch die nicht alle gläubig sind, das ist da üblich, dass man da am Tisch erst jemand isst, einen von denen Segen liest, die dann draufstehen. Und etliche dieser Segen sind original Bibelworte aus dem Alten Testament. Und wir haben hier interessanterweise etliche, die auch mit diesem Segen gleich anfangen. Da ist zum Beispiel der erste, der auf den meisten Karten am Anfang steht. Ich habe drei Stück zu Hause. Das ist 1. Chroniker 29,10. Das lesen die, bevor die essen. Und da steht hier, Baruch Atah Yahweh, also gesegnet bist du, Yahweh. Sie sagen nicht immer Yahweh, sie sagen manchmal auch der Ewige oder der Shem, der Hashem, der Name. Das lassen sie weg. Aber die Karte, die habe ich extra genommen, es gibt auch welche. Mir ist noch nicht ganz klar, welche Denkrichtung das ist. Die schreiben das Tetragramm dahin. Das ist mir besonders sympathisch, deswegen habe ich die gewählt. Also gesegnet bist du, Yahweh. Und dann geht's weiter, Eloheinu, Melech, Haolam, ne? Damit du mal Hebräisch gehört hast. Und das heißt also, unser Gott, König, ja, der Welt, sagen sie zu Olam, im modernen Hebräisch ist nicht ganz richtig. Man müsste also sagen, König des Äons, König der Ewigkeit, steht dann in unserer deutschen Bibel, was wir ja auch schon erklärt haben, dass das nicht Ewigkeit heißt. Ja, und so geht das weiter. Das lesen wir und dann wird gegessen. Ne? Und daran sehe ich, dass dieses hebräische Segnen in Verbindung mit der Septuaginta-Übersetzung, die Übertragung ins Griechische, genau das gleiche Segnen ist, was wir jetzt im Neuen Testament lesen. Also eine Mehrung von Herrlichkeit. Und selbst wenn da, ich bin mal ganz mutig und sage, selbst wenn ein Ungläubiger da am Tisch sitzt in Israel, in einem Restaurant und liest laut die ersten Worte von 1. Chroniker 29,10 und dann tut er essen. Das ist eine Mehrung von Herrlichkeit für Gott. Also so kann ich das verstehen. Weil, geh mal in ein deutsches Restaurant, ob du da sowas findest. Ob einer ein Bibelwort liest oder ein Gebet spricht, laut, am Tisch, für alle, gibt es ganz wenig. Ich habe schon gehört, aber es ist wirklich selten, sind meistens wirklich Gläubige, die das machen. Ich bin der Letzte, der dafür ist, ein Schaubeten zu machen. Also da bin ich bekannt für, ich mag das nicht unbedingt. Ich habe mal in Frankfurt an der Hauptbahn am Mittag gegessen, an so einem Stehtisch und neben mir war einer, und wie man das so macht, bevor man isst, tut man beten später so für mich, und da hält man etwas inne, und da sagt er zu mir nebenan, bist du ein Bruder? Und da sage ich, also ich habe fast geschlossen, dass der gemerkt hat, ich bin gläubig und bete vom Essen. Bist du ein Bruder? Und dann habe ich gesagt, ja, ne? Halleluja, und dann wedelte der, umarmte mich, und wir beten gleich mal zusammen hier, ne? Und ja, sowas mag ich halt gar nicht, ne? Weil ich lieb das sehr, vom Essen zu beten, keine Frage. Aber man muss ja nicht übertreiben, ne? Dass die ganze Hauptmache guckt, was machen die zwei da. Ne? Aber den Bruder zu lieb habe ich mitgemacht, ich wollte ihn nicht enttäuschen und haben mich überwunden. Und da haben wir dann zusammen da gebetet und haben gedacht, wir wären schon im Himmel. Ja, siehst du, sowas gibt es auch. Ne? Gut. Ja, aber trotz allem, selbst wenn sowas passiert, schau ein Moslem, der tut, egal wo er ist, ich habe das schon beobachtet, am Rastplatz auf der Autobahn, da holt er seinen Teppich raus, legt dann auf die Wiese und macht sein Gebet nach Mekka hin. Und ja, und wir als Christen, wir schämen uns, ne, über unseren Gott öffentlich zu reden. Das ist auch nicht in Ordnung. Also ein gesunder Mittelweg ist das sicher angebracht. Ja, das wäre alles, Gott ist gesegnet. Und jetzt, wenn wir an uns denken, es geht heute eigentlich um uns, in diesen Versen ganz besonders, dann heißt es ja auch, dass wir gesegnet sind. Und zwar in diesen Versen hier sagt er, mit jeder geistlichen Segnung in den Aufhimmlischen, in Christus. Also mit jeder geistlichen Segnung. Ich lese mal noch zwei Verse, Epheser 1, 19 und 20 dazu. Da betet nämlich Paulus, damit wir etwas verstehen sollen. Was sollen wir verstehen? Damit ihr versteht, welche die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, hinein in uns, seiner Dynamis, hinein in uns die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung der Haltekraft seiner Stärke, welche er innen wirkte in dem Christus, ihn aus Erstorbenen erweckend, und ihn in seiner Rechten setzend in den Aufhimmlischen. Klingt sehr fremd, wenn du die wörtliche Übersetzung noch nie so gehört hast. Aber wir gewöhnen uns ja hier langsam dran, zumindest in Güdingen. Und jetzt hast du verstanden, was da steht. Durch die Auferstehung Jesu Christi kamen alle Gotteskräfte zur Wirkung. Der Vers 19, erkennt mein Spruch, ist der stärkste Vers der Bibel, weil dort alle Gotteskräfte in einem Vers stehen. Und all diese Gotteskräfte kamen zur Innenwirkung, zur Energie in dem Christus, und er wurde auferweckt und wurde zu seiner Rechten oder in seine Rechte. Das hat ja auch was mit Rechtskraft, mit Rechtsausübung zu tun, nicht nur mit der rechten Seite, wurde er hingesetzt. Und wenn wir wissen, dass der Christus seit Golgatha langsam vervollständigt wird mit seinen Gliedern, dann sind auch Leibesglieder des Christus mit an dieser Stelle. Und wenn es heißt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, heißt es auch, dass Leibesglieder nicht nur hier gesegnet sind, sondern auch schon dort mit ihm in der rechten oder in Gottes rechter sitzen, wenn es um die Rechte geht. Und damit wird deutlich auch Kolosser 2, Vers 10, wo Paulus davon spricht, dass wir vervollständigt werden in ihm. Also es ist eine Vervollständigung des Leibes, die stattfindet, hier beginnend, wachstümlich bis hin zum Ziel. Also der Leib wächst ständig und immer kommen neue Leibesglieder dazu und die, die noch hier sind, werden in ihrem irdischen Leben ständig verwandelt. Also immer mehr verwandelt, zunehmend verwandelt. Wir haben ja auch dafür schon hier etliche Themen behandelt. Also eine wachstümliche Verwandlung. Das geschieht, wie der Vers uns hier sagt, in Christus. In ihm heißt innerhalb von ihm und auch infolge von ihm. Beides ist wichtig und auch richtig. Warum? Innerhalb und infolge von ihm, weil er hat ja selber gesagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Es gibt nur einen Weg zum Vater, nur einen Weg in die Vollendung und der heißt Christus. Warum ist das noch so? Weil das Haupt und die Glieder einen Leib bilden. Ob du jetzt schon dort bist, in der Rechten, buchstäblich, weil du vielleicht auferstanden wärst, wenn du gestorben bist und den Weg gegangen bist, oder ob du noch hier bist heute und auch dazu gehörst, geistlicherweise, könnten wir sagen, ist im Grunde egal, weil der Gesamtleib des Christus, der besteht inzwischen. Er wird aber buchstäblich vervollständigt durch das Hinzufügen der Glieder. Wir dürfen aber die, die noch hier sind, nicht außen vor lassen. Denn wir lesen weiter, Epheser 1, 22 und 23, was die Vervollständigung betrifft, wenn Paulus sagt, und alles unterordnete er unter seine Füße und gab ihm als Haupt über alles der Versammlung, der Ekklesia, der Leibesgemeinde, welche ist, Vers 23, welche sein Leib ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Da muss man eine Weile drüber nachdenken. Also die Leibesgemeinde ist die Vervollständigung des Christus und er wiederum vervollständigt das gesamte All. Ist das sein Auftrag, alles ins Leben zu zeugen, alles in das göttliche Leben zu bringen. Und deswegen kann man Epheser 4, Vers 4 auch lesen, es gibt nur einen Leib. Und dieser eine Leib hat diese Aufgabe. So, und jetzt wird das hier in dem Vers interessant, weil jetzt kommt das große Thema, wo das denn passiert. In den aufhimmlischen, jetzt müssten wir zu unserem Verständnis noch hinzufügen, in den aufhimmlischen Bereichen oder Gebieten oder wie du das nennen willst. Das war ja ein ausführliches Thema auch in Holzhausen und gestern in Bad Kreuznach. Und für die, die überall da nicht dabei waren, muss ich das jetzt nochmal erklären, weil das steht dann mal in dem Vers. Also die Aufhimmlischen, was ist denn das? Das Wort aufhimmlisch heißt nichts anderes als innerhalb des Gebietes der Himmel. Und wenn wir wissen, was Himmel sind, ist es gar nicht mehr so schwer zu verstehen. Das werden wir gleich feststellen. Also aufhimmlisch heißt nicht, es gibt ja auch Bibeln, die schreiben überhimmlisch, das ist etwas irreführend. Die griechische Vorsilbe Epi heißt nicht über, da gibt es extra einen Vers, den lesen wir dann noch, wo das über drin steht, sondern Epi heißt auf oder drückt ein Gebiet aus, ist der dritte Fall, das ist mal eine Örtlichkeit. Also aufhimmlisch ist innerhalb der Himmel. Also alles, was du unter Himmel verstehst, zunächst mal, das kann sich jetzt gleich ändern, das ist der Bereich, in dem das stattfindet, also in den aufhimmlischen. So, Epheser 2, Vers 6, er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Aufhimmlischen in Christus. Haben wir alle schon gehört. Also wir sind als Leibesgemeinde inmitten der Aufhimmlischen und wenn das jetzt personalisiert ist, wie in diesem Vers, müssen wir also sagen, inmitten der Aufhimmlischen Wesen, vielleicht auch Örtlichkeiten, kannst du verstehen. Also es gibt beides, es gibt die Aufhimmlischen Irrter und es gibt aufhimmlische Wesen, das wären die Engel. Oder Epheser 3, Vers 10, auf das uns bekannt gemacht werde, auf das nun bekannt gemacht werde, ist da der Vers, was unsere Aufgabe ist, den Anfangsseienden, also den Arschei, den ersten Engeln, die Gott gemacht hat, den Anfangsengeln und den Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen durch die herausgerufene, was? Die vielbundige Weisheit Gottes. Also alles, was da lebt in diesen aufhimmlischen Bereichen, lernt von der Leibesgemeinde die vielkundige Weisheit Gottes. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir für einen riesen Auftrag haben. Also das an uns beiden, an dir und mir, ne? Eugen, staune ich manchmal und sage, wie ist das möglich? Da sollen die Engel und Mächte was lernen. Ne? Das steht da geschrieben. Das kann ich auch glauben, weil die Zusammenhänge sind uns inzwischen bekannt. Aber trotzdem, das ist gewaltig. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und jetzt gibt es aber noch eine Stelle, die klingt gefährlicher. Epheser 6, Vers 12. Unser Taumelkampf, wirklich, ist nicht zu Blut und Fleisch. Also wir kämpfen nicht gegen Blut und Fleisch, sondern unser Kampf ist gerichtet hin zu den, wieder den Anfangsseienden, den Arschai, den anfänglichen Engeln, den hochrangigen Cheruben, zu den Autoritäten, zu den Kosmokratoren dieser Finsternis, sagt er noch hier. Und es wird noch schlimmer, zu den Geistern oder Begeisteten der Bosheit. Und wo sind die? In den aufhimmlischen Bereichen. Das heißt, wenn wir von den Himmeln reden, von allem, was Himmel ist, den himmlischen, aufhimmlischen Bereichen, da gibt es böse Mächte, da gibt es gute und schlechte. Da ist nicht alles in Ordnung. Deswegen sagt der Hebräerbrief, die Himmel müssen noch gereinigt werden. Da ist noch nicht alles in Ordnung. Und die Hebräerstelle 12,22 ist ja auch weitgehend bekannt, wo gesagt wird, dass wir uns genaht haben zum Berg Zion, der Stadt des lebenden Gottes, dem aufhimmlischen Jerusalem. Auch das Jerusalem droben ist in den aufhimmlischen Bereichen und damit im Schöpfungsbereich. Es ist ganz wichtig, dass wir auch wissen, dass wir nicht, wenn wir vom Himmel reden, von einem außerhalb der Schöpfung liegenden Bereich sprechen. Das wird meist sehr falsch verstanden oder verwechselt. Und dann kommst du zu falschen Schlüssen. Nicht zu verwechseln mit dem Vaterhaus. Das Vaterhaus oder die Wohnung Gottes ist nicht in der Schöpfung. Die ist außerhalb der Schöpfung. Das ist ganz entscheidend. Ich werde es bald noch mit ein paar Bibeltexten belegen. Also innerhalb der Aufhimmlischen sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das ist der Vers, von dem wir ausgehen. Diese aufhimmlischen Bereiche haben nichts mit dem Vaterhaus zu tun. Das ist außerhalb, das ist noch viel größer, weil die Wohnung Gottes über den Himmeln ist. Und auch das beschreibt Paulus im Epheserbrief 4, Vers 10, denn er sagt, dass der, nämlich spricht von Christus, dass der, der hinabgestiegen ist, auch der ist, der hinaufgestiegen ist. Und wo ist er hingestiegen? Nach Epheser 4, Vers 10. Hyperano, hier kommt das Wort jetzt im Grundtext, wo es übersteht. Über alle Himmel. Also der Christus ist aufgestiegen über alle Himmel und damit heraus aus der Schöpfung. Er ist nicht im Himmel, wenn es um seine Erhöhung geht. Die höchste Stelle ist nicht im Himmel, sondern außerhalb, über allen Himmel, steht Epheser 4, Vers 10. Warum ist das so? Ich wiederhole mich, weil die Himmel geschaffen sind. Himmel sind Schöpfung. Ich will keinem Gläubigen seinen Glauben nehmen, der in den Himmel kommen will. Ich verstehe das nicht falsch. Wir kommen alle dahin, einschließlich mir, keine Sorge. Aber das ist nicht das Endziel. Das ist nicht das Endziel. Und gestern sagte mir eine junge Schwester, die war höchstens 20, die sagte mir, jetzt habe ich endlich verstanden, dass es nicht langweilig ist im Himmel, weil wir haben dann noch über die Arbeit gesprochen, die da zu tun ist. Weil ich habe immer gedacht, ich muss dann da auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen und habe nichts mehr zu tun. Das wäre schrecklich. Und ein anderer Bruder, der ist Beamter, der hat zu mir gesagt, ich will da eigentlich nichts mehr arbeiten. Weil es steht da geschrieben, wir kommen in die Ruhe. So verschieden ist das Verständnis vom Himmel. Ne? Ich fand es köstlich. Und jetzt müssen wir überlegen, was sagt denn die Schrift dazu? Ist das ein Ort zum Haare spielen und nichts tun oder gibt es da Arbeit? Und ich erinnere an Holzhausen, wir haben glaube ich auch über die Arbeit gesprochen, auch wenn das manchem nicht gefällt. Es ist ja eine gute Arbeit, es ist eine sinnvolle Arbeit. Es ist ja letztlich die Wiederherstellung des gesamten Alls. Alles wird ins Leben gezeugt und wir dürfen überall zusammen mit dem Christus daran mitwirken. So, warum ist Himmel nicht das letzte Ziel? Weil Himmel geschaffen sind. 1. Mose 1, Vers 1, Gott schuf im Anfang kennt jeder, i Himmel, du alle Mehrzahl im Hebräischen, um die Erde. Oder im Psalm, sei erhöht über den Himmel, heißt es da schon, Psalm 57, Vers 12. Also muss es noch was geben außerhalb der Himmel, weil Himmel Schöpfung sind. Jesaja spricht, Jahweh sei der Erschaffer der Himmel, Jesaja 45, 18. Und als der Paulus und der Barnabas, auch im Neuen Testament steht es ja, in Lystra waren und sie wollten sie, bevor sie sie zu Göttern machen wollten, anschließend haben sie ihn gesteinigt, da hat er die Rede gehalten und hat gesagt, ihr macht das nicht, Götzendienst ist nicht in Ordnung, sondern wir predigen von dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Also wir haben eine Menge Hinweise, dass die Himmel geschaffen sind und offensichtlich es noch mehr geben muss als den Himmel, weil der Himmel kann nicht das letzte Ziel aller Glaubenden, einschließlich des Herrn und seines Leibes sein. Jetzt sagt jemand zu mir, ja, da steht doch, euer Vater ist im Himmel. Da stehst du da, ne? Was antwortest du jetzt, nachdem du erklärt hast, dass das alles Schöpfung ist? Ja, da habe ich eine gute Gegenantwort oder eine erklärende Antwort. Wir wollen ja keine Gegenrede halten. Psalm 139, Vers 8 steht da was ganz Bemerkenswertes dazu. Also wer jetzt glaubt, Gott ist im Himmel und das ist das Endziel aller, der sollte auch wissen, wo Gott noch ist. Da steht, der Psalmist sagt hier in 139, 8, wenn ich in den Himmel aufführe, Sham Atah, Hebräisch, dort bist du. Und wie geht es weiter? Und wenn ich hinabfahren würde in den Sheol, Sham Atah, auch da bist du. Also Gott ist auch im Sheol. Was sagst du jetzt? Ne? Also zu sagen, unser Vater ist im Himmel und das wäre das Endziel, dann müsstest du auch sagen, unser Vater ist im Sheol. Was ist dann damit? Also wenn Gott die Himmel gemacht hat, wo war er denn dann, bevor es die Himmel gab? Wenn die Himmel gemacht sind, war er doch nicht im Nirvana oder was immer das noch geben mag in manchen Köpfen der Leute, sondern er hatte eine ganz bestimmte Stellung in seinem Raum, wie immer der zu sehen ist, in seinem Gottesraum, in seiner Wohnung. Ganz menschlich ausgedrückt müssen wir also das Wohnen vom Arbeiten trennen. Ich arbeite in meiner Wohnung, das ist schon richtig, aber ich habe da ein kleines Büro. Also wenn ich im Wohnzimmer meine ganzen Bücher ausbreiten würde und meinen Computer, wird meine Frau schön gucken. Die sagt, dann bleib in deinem Büro, ne, mit deinem vielen Zeug. Also man muss den Arbeitsbereich vom Wohnbereich trennen. Gott wohnt woanders, als er arbeitet. Wenn wir jetzt noch ich sage jetzt ein Wort, was ich eigentlich nicht mache, hochtheologisch darüber philosophieren wollen, dann müssten wir sagen, er tritt ja nie in Erscheinung und keiner hat ihn gesehen, ne? Er ist im Unsichtbaren, im herrlichen Licht, unzugänglich und so weiter. Darauf ist dann natürlich die Antwort logisch, dass das so ist. Er tritt ja nur in Erscheinung durch seine Rechte, seinen Arm, sein Wort. Und wer ist das alles? Das ist Christus. Also überall, wo Gott auftaucht, ist das eigentlich unser Herr Christus Jesus, weil er der Beauftragte Gottes ist. Und damit ist das auch keine Hürde, wenn das so ist. Und übrigens gibt noch ein Argument. Sagen ja manche, auch vom ewigen Gott, was ja Unsinn ist, das ist wie nasser Regen. Gott ist endlos, das kann ich mit dem Wort ewig nicht belegen. Sondern wenn er der ewige Gott ist und das alles wäre, das wäre zu wenig. Also der ewige Gott ist viel zu kurz gegriffen. Das heißt ja der äonische Gott. Wenn es denn nur in den Äonen gäbe, dann hätten wir Pech. Dann würde das ganze All nicht ins Leben gezeugt. Sondern wir wissen, dass er vor den Äonen da war, weil er hat es ja geschaffen, Hebräer 1, Vers 2. Und er wird nach den Äonen auch noch da sein. Und solchen Leuten kann man dann sagen, Jesus hat gesagt, es gibt, der Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt haben wir alle Pech, weil er ist erst schon belegt. Ne? Jetzt kann das nicht mehr dein Gott sein. Da ist es ja schon von Abraham, Isaak und Jakob. Um zu merken, wie unsinnig so eine Argumentation ist, es ist ein ewiger Gott, also muss er endlos bestehen. Das passt nicht zusammen. Oder wie hier in der Rede eben, Gott ist im Himmel. Und weil er im Himmel ist, müssen wir auch alle dort für immer bleiben. Das ist Unsinn. Wenn er den Himmel gemacht hat, Dann gibt es also noch mehr als den Himmel. Der Himmel ist nicht das Endziel. Gut, soweit zu dem Vers 3. Wir haben also, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den aufhimmlischen Bereichen, also innerhalb der Arbeitsgebiete in den Himmeln, in Christus Jesus. Dass es darüber hinaus noch mehr gibt, wird hier in diesem Vers auch noch nicht ausgedrückt. Aber das müssen wir schlussfolgern aus dem Gesamtzusammenhang. Und jetzt heißt es weiter, so wie Vers 4, so wie er uns auserwählte in ihm, wann? Vor Herabruf des Kosmos, dass wir Heilige und Makellose vor ihm sind, in Liebe. Wir sind auserwählt. Das ist schon ein Reizwort. Schon allein das Wort auserwählen ist ein Reizwort. Das sagt man schon, mit welchem Recht wählt Gott Leute aus? Und es gibt da den David, der sogar sagt, die sind auserwählt für die Hölle welche und welche fürs ewige Leben. Ja, also so einen Gott möchte ich nicht haben. Wenn ich so einen hätte, dann würde ich meine Bibel zumachen und in die Welt gehen. Dann kannst du dich an den Stammtisch setzen und über Autos reden, das wäre besser. Also wenn der Gott, der auserwählt, welche für die endlose Hölle auserwählen würde, dann wäre in der Tat ungerecht. Und jetzt gibt es Glaubende, die aber trotzdem fast so weit gehen und sagen, ja, wenn er welche auserwählt für den Leib des Christus und andere nicht auserwählt, dann ist es auch ungerecht. Also er ist ungerecht, weil er welche auswählt. Und diese Form der Ungerechtigkeit in unserem Sinn ist ja keine wirkliche Ungerechtigkeit. Die kann man aber nur verstehen, wenn man erkennen darf, dass das Heilsziel Gottes ist, alles wiederherzustellen. Wenn er alles zum Ziel bringt, dann darf er auch auserwählen. Denn es gibt Auserwählte, die sind Erstlinge, es gibt Auserwählte, die sind Zweitlinge, und jetzt kannst du das machen bis zu den Letztlingen. Es gibt also keine Nichtlinge. Es gibt also nur Letztlinge. Und die Reihenfolge, in der Gott auswählt, die Reihenfolge, in der er wiederherstellt, die ist ja nun mal ihm überlassen. Aber weil er alles zum Ziel bringt, ist er nicht ungerecht. Weil er ein Erstatter ist für möglicherweise Unrecht, was man erleiden musste, weil er ganz bestimmte Absichten verfolgt hat, dafür wird erstattet. Also wenn ich das wissen darf, die Glaubenden, die wissen, dass dieser Gott alles wiederherstellt, die haben kein Problem damit, dass er auserwählt. Also wir sind auserwählt in ihm. Und jetzt steht auch noch hier, wann das passiert ist. Vor Grundlegung der Welt steht in unseren Bibeln meist. Wörtlich vor Herabwurf des Kosmos. Was ist Herabwurf des Kosmos? Das muss man erstmal verstehen. Man muss erstmal wissen, was Herabwurf des Kosmos ist, um zu wissen, wann dann die Auserwählung erfolgt ist. Wenn ich gar nicht weiß, was das ist, habe ich ein Problem damit. Also kurze Erklärung zu Herabwurf des Kosmos. Das kommt 10-mal in unserem Neuen Testament vor. 10-mal steht der Begriff Herabwurf des Kosmos. 3-mal heißt es vor Herabwurf des Kosmos und 7-mal von Herabwurf des Kosmos an. Also muss das von Bedeutung sein. In 2. Petrus 3, Vers 5 haben wir ein Schlüsselwort. Da geht es darum, dass Petrus einen damaligen Kosmos beschreibt. Er schreibt 2. Petrus 3, Vers 5, denn denen, die dies glauben wollen, ist verborgen, dass aus altem her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser zusammen bestand, infolge des Wortes Gottes, durch welche der damalige Kosmos als im Wasser herabgeflutet umkam. So, jetzt nochmal ganz langsam. Petrus beschreibt ja in seinem 2. Petrusbrief, ohne den, wenn wir den nicht hätten, wüssten wir nicht, dass es 3 Schöpfungen gibt. Er schreibt von einer Welt, einem Kosmos aus Altem, einem jetzigen Kosmos und einem neuen Kosmos, einer neuen Erde, neue Himmel. Also er beschreibt 3 Schöpfungen, 3 Kosmen. Zu Kosmos gehört immer der dazugehörige Himmel und die Erde, weil Paulus bringt auch die Engel mit hier in Verbindung, wenn es um Kosmos geht. Also ist der Kosmos aus Altem, sagt Petrus, herabgeflutet worden. Und jetzt sagen viele Ausleger, sagen, das war die Flut der Tage Noahs. So Flut der Tage Noahs ist die Erde sozusagen im Wasser untergegangen. Ist leider ein Denkfehler, aus folgenden Gründen. Erstens gehört zum Kosmos auch der Himmel. im Zusammenhang der Schrift. Und bei der Flut der Tage Noahs wissen wir nur, dass die Fenster der Himmel sich öffneten, das Wasser rauskam. Und dass die Erde nicht vergangen ist, sondern nur die Oberfläche, das Leben auf der Oberfläche vergangen ist. Denn die Vegetation war ja noch vorhanden. Sonst hätte doch die Taube auch kein Ölzweig gehabt. Also ein Herabfluten des Kosmos, der aus altem Bestand, von dem Petrus spricht, ist also nicht zur Flut gewesen, sondern war viel, viel früher. Es gibt noch ein gutes Argument dafür. Das will ich euch nicht vorenthalten. Unser Herr sagt in Lukas 11, 50 und 51 eine bemerkenswerte Sache. Er sagt, er spricht vom Blut der Propheten, welches von Herabwurf des Kosmos an vergossen worden ist. Das Blut der Propheten, das vom Herabwurf des Kosmos an vergossen worden ist. Und dann nennt er den Ersten und sagt vom Blut Abels bis zum Blut Zacharias. Also wenn von Herabwurf des Kosmos an Blut vergossen worden ist und das erste Blut Abels Blut gewesen ist, dann kann der Herabwurf des Kosmos im Wasser nie die Flut der Tage Noahs gewesen sein, weil wann hat Abel gelebt? Lange vor der Flut. Die Flut war viel später als Abel da war. Also hätte Jesus hier eine Fehlinformation gegeben. Also der Herabwurf des Kosmos ist dann das, was wir in 1. Mose 1, Vers 1 lesen, dass die Erde wüst und leer wurde, wie es da steht, also Chaos und Zerstörung, wie es von Zenning übersetzt. Also die Erde wurde in diesem Chaos sozusagen, in dieser Herabflut, wie sie Petrus bezeichnet, in diesem Herabwurf des Kosmos, wurde sie sozusagen zerstört und Gott hat eine neue Schöpfung gemacht. Und jetzt dieses Wort nochmal, Grundlegung der Welt, ist ja sehr irreführend, weil das steht ja auch nicht dort. Ich kann euch aber sagen, warum das so übersetzt wird, dazu gleich. Also Herabwurf des Kosmos, wörtlich steht da Katar, also Katar heißt herab. Das kannst du in jedem guten Griechisch-Wörterbuch nachlesen. Und Bole heißt der Wurf. Also Kata Bole ist der Herabwurf. Es ist so. Man kann das nicht anders übersetzen eigentlich. Da heißt es manchmal, oder ich, noch ein Beispiel, der Seemann vor 100 Jahren hier noch in Deutschland bestimmt auch. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit in der DDR. Da gab es auch noch Landwirte, die das so gemacht haben. Er ging mit so einer Schüssel über den Acker und hat Weizen gesät. Hat da reingegriffen und hat das so gemacht. Ja. Ihr nickt, habt es auch so, oder so. Ja. Also, ja gut, die Richtung weiß ich jetzt nicht mehr, das ist schon 50 Jahre her, ne? Kann man vergessen. Also er hat den Samen geworfen, ne? Von oben nach unten wurde der Samen geworfen. Und das Gleiche wird gemacht oder wird verwendet für die Geburt eines Kindes. Warum? Weil die Mutter hat früher im Geburtsstuhl gesessen. Zum Beispiel auch die bei Sarah, da heißt doch, Die Hagar sollte auf ihrem Schoß sitzen und dann sollte durch die Sarah hindurch das Kind nach unten fallen, sodass es so ausgesehen hätte, als hätte Sarah ein Kind gehabt. So ist die Darstellung im Alten Testament. Also der Geburtsstuhl war dazu da, dass der Samen nach unten fällt. Eben auch das Geborene ist nichts anderes als der Stehmann auf dem Acker. Das ist Herabwurf von Samen. Und weil jetzt bei das für die Geburt verwendet wird, hat man jetzt geschlussfolgert, der erste Mensch, der geboren worden ist, ist also sozusagen der Anfang der Welt. Und damit ist es die Grundlegung der Welt. Also das war so der Gedankengang, der dahin geführt hat. Und deswegen sagen manche, auch die Fraktion, aus der ich stamme, die sagen dann, die Grundlegung der Welt geschah mit Abel. Weil die sind der Meinung, Abel war der Erste, der geboren worden ist. Und damit war die Grundlegung der Welt. Völlige Irreführung. Hat absolut nichts mit dem Wort zu tun. Also Herabwurf des Kosmos ist was ganz anderes. So, jetzt wissen wir, was Herabwurf des Kosmos ist. Und jetzt sagt das Wort hier, wir sind vor Herabwurf des Kosmos in Christus auserwählt. Kannst du dir jetzt vorstellen, wann das war? Vor Herabwurf des Kosmos, also vor der ersten Schöpfung. Weil die erste Schöpfung im Wasser herabgeflutet wurde, so wie die jetzige Schöpfung im Feuer untergeht, wie es Petrus sagt. Und dann gibt es eine dritte Schöpfung, die neue Himmel, neue Erde heißen. Dass das nicht das letzte ist, ist uns auch klar, weil wenn die ganze Schöpfung wieder in göttliches Licht und Leben wird, ist auch die neue Erde nicht das letzte Ziel. Und auch das neue Jerusalem nicht, sondern es geht noch weiter. ist aber heute nicht unser Thema. Also du siehst in dieser Darstellungsform, das pur Herabwurf des Kosmos, diese Auserwählung war, es schon vor der ersten Schöpfung gewesen sein muss. Und damit wird eins deutlich, wenn wir das zu Ende denken, muss also die Leibesgemeinde in irgendeiner Form, ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen, in irgendeiner Form muss sie in dem Christus vorhanden gewesen sein, sonst hätte er sie nicht auserwählen können. Also man kann ja nur was auserwählen, was es gibt. Was es nicht gibt, kann ich ja nicht auserwählen. Ist eine Denkkonsequenz. So, wenn, wie es ja heißt, das so gewesen ist, dann lese ich nochmal 1. Petrus 1, Vers 19 und 20. Sondern wir sind durch das wertvolle Blut des Christus, eines makellosen und fleckenloses Lammes, damit sind wir verbunden und vorerkannt worden, Vers 20, zwar vor Herabwurf des Kosmos, offenbart wurden aber in der letzten Zeit wegen euch. Also der Christus, das Blut, der ganze Vorgang wird erst deutlich durch die Verkündung des Wortes. Und da war ja Jesus der Erste nach dem Hebräerbrief, der das verkündet hat. Und jetzt wissen wir das. Und durch die Erhöhung des Christus ist das ganze Geheimnis des Leibes auch dem Paulus und den anderen Propheten bekannt gemacht, wie er selber bestätigt. Und jetzt wissen wir, wie das zusammenhängt, wie das alles zu verstehen ist. Aber schon bevor das alles zu sehen war, war das von Gott aus beschlossen, festgelegt, auserwählt. Das ist ja gewaltig, wenn wir das wissen. Also in dieser Zeit berief also Gott die Leibesgemeinde vor Herabwurf des Kosmos. Das war auch noch vor der Schlachtung des Lämmleins. Das ist ja der nächste Punkt, der da hier mit reinspielt, den wir auch noch mit berücksichtigen müssen. Die Schlachtung des Lämmleins nach Offenbarung 13, Vers 8 geschah nämlich von Herabwurf des Kosmos an. Und wenn du jetzt weißt, was Herabwurf des Kosmos ist, dann weißt du auch, wann das Lämmlein geschlachtet worden ist. Das hat nichts mit Golgatha zu tun. Das Lämmlein wurde geschlachtet von Herabwurf des Kosmos an. Auf Golgatha wurde das Lamm geschlachtet. Das ist der Christus ohne Leib und Glieder. Das Lämmlein ist der Christus mit Leib und Glieder. Weil das wird in der Offenbarung ja wieder hergestellt. Also von Herabwurf des Kosmos an, sagt uns also, wir wurden auserwählt vor Herabwurf, da waren wir noch in dem Christus drin. Und dann war der Herabwurf des Kosmos und von da an, Offenbarung 13, 8, wurde das Lämmlein geschlachtet. Das heißt, seine Glieder wurden vom Haupt getrennt. Die Leibesglieder gingen hinein in den Kosmos. Dort sind wir jetzt alle. Und seit Golgatha, wir haben wieder Leibesglieder zu diesem Christus hinzugefügt. Deswegen heißt er seitdem wieder Lämmlein nach der Offenbarung. Weil jetzt das Lämmlein nicht mehr nur das Lamm ist, sondern jetzt gibt es neue Glieder und da ist es ein Lämmlein. Und das Lämmlein wird vervollständigt. Offenbarung 11, 10 und 11, siebte Posaune, steht, das Geheimnis Gottes wird vollendet. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema, nur damit ihr mal den Zusammenhang auch gehört habt. Also vor Herabwurf auserwählt, dann von ihm getrennt, jetzt wieder an ihn angefügt, sodass der Leib vervollständigt wird. Und wenn der fertig ist, wenn das Offenbarung 11, die siebte Posaune geblasen hat, da sind wir schon in der Mitte der letzten Jahrwoche, der letzten danielischen Jahrwoche, das ist also 3,5 Jahre vor Ende des Kosmos, dieses Äonensphäre. Und da würde dann die Regentschaft des Kosmos den Christus übergeben, weil dann ist er komplett. Verstehst du? Also er war komplett, weil wir sind auserwählt worden in ihm vor Herabwurf des Kosmos. Dann ist er geteilt worden, geschlachtet, zerteilt. Schlachten ist zerteilen. Die Leibesglieder sind in dem Kosmos. Und jetzt werden sie langsam wieder hinzugefügt, bis das Lämmlein wieder komplett ist. Und zwischendurch, auf Golgatha, ist der Christus ganz alleine als das Lamm, das Amnus beim Johannes geschlachtet worden. Das war eine andere Schlachtung als die Schlachtung des Lämmleins von Herabwurf des Kosmos an. Das muss man noch mit dabei sehen. Und das Ganze geschieht nach Vers 4 hier in Liebe. Und das ist ganz wichtig, weil wir wissen von Paulus, ohne Liebe ist alles nichts. Also die ganzen Vorgänge, auch die nicht zu verstehenden Handlungen Gottes, warum lässt er das Böse zu? Ich sage ja, warum genehmigt er es? kannst du nur bestehen unter dem Gesichtspunkt der Liebe Gottes, weil er in seiner Liebe alles wiederherstellt und zum Ziel bringt und ganz genau weiß, welche Wege er da gehen muss, die uns nicht immer gefallen, die uns auch nicht immer verständlich sind, aber wir werden, wenn wir am Ziel sind, erkennen, dass er es wunderbar und herrlich gemacht hat. So, und jetzt heißt es in Vers 5, er hat uns vor das Leben hinein in Sohnessetzung durch Jesus Christus. Und jetzt tut hier der griechische Grundtext nochmal was betonen, das geht auch ein bisschen unter in unseren Bibeln oft. Manche übersetzen das ganz anders. Also er hat uns vor das Leben hinein in Sohnessetzung durch Jesus Christus, Gedankenstrich, hinein in ihn, extra nochmal betont, gemäß dem Wohlgefallen seines Willens. Manche Bibeln sagen auf ihn hin, Münchner Testament, Münchner Neues Testament sagt auf ihn hin, Fleiderer sagt zu ihm, Luther lässt das ganz weg, er übersetzt die Worte überhaupt nicht, Schlachter sagt gegen ihn und Elberfelder sagt für sich selbst. Das stimmt auch nicht, das steht zumindest nicht dort. Für sich selbst macht er alles, keine Frage, aber an der Stelle steht hinein in ihn, wirklich. Und die anderen deuten das hinein mit auf ihn zu. Ist auch nicht ganz falsch. Also ist in der Betonung, das Ganze geschieht hinein in ihn. Und das ist ganz entscheidend, ganz wichtig, wir werden das gleich sehen, warum das so wichtig ist. Also zuvor noch, wir sind vorersehen, vorersehen. Das ist ganz wichtig, vorersehen. Gemäß Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in Heiligung des Geistes, 1. Petrus 1, Vers 2. Petrus hat das auch so gesehen. Vorersehen, zuvor erkannt, Römer Kapitel 8, 28 und 29, zur Sohnessetzung, Sohnschaft, kann man auch sagen. Nur hier ist wichtig, dass wir zwei Dinge unterscheiden. Das heißt, wir sind Söhne, unbestreitbar. Aber die Sohnessetzung in ihrer Vollendung werden wir erst erleben, nach Römer 8, Vers 23. Denn da sagt Paulus, dass die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes und so weiter. Und dass auch wir selbst seufzen, erwartend die Sohnessetzung. Und dann passiert die nach Vers 23, Römer 8. Die Freilösung unseres Leibes. Also die Sohnessetzung in Vollendung, geschieht das noch? Wir haben sie jetzt juristisch. Man könnte also sagen, wir sind jetzt Söhne, aber die Sohnessetzung steht noch aus in Vollendung. Das ist insofern wichtig, weil es gibt Glaubende und auch Bibelkommentatoren, die sagen, wir sind adoptiert. Und da muss ich den Kopf schütteln. Also die Leibesgemeinde ist nicht adoptiert. Was ist denn Adoption? Da wird einer an Sohnesstatt angenommen. Der ist aber nicht wesenseins mit dem, der ihn annimmt. Also Adoption ist eine juristische Formulierung, die auch erblich ihre Auswirkungen hat, will ich nicht dahingestellt sein lassen. Aber warum sind wir denn nicht adoptiert? Warum ist denn die Leibesgemeinde mehr als adoptiert? Drei Gründe. Erstens, weil sie vor Herabruf des Kosmos in Christus auserwählt worden ist. Haben wir eben drüber geredet. Wir waren in dem Christus vor Herabruf des Kosmos. Wir waren im Gotteswesen drin. Wesenhaft eins mit dem Christus. Also kannst du nie adoptiert werden. Wir sind auserwählt vor ihm, in ihm vor Herabruf des Kosmos. Wir haben es gerade gelesen. Paulus erklärt das nochmal mit der Magd und mit der Freien und der Magd im Galaterbrief auf ähnliche Weise. Zweiter Grund, weil wir von Neuem geboren sind. Jesus sagt in Johannes 1, 13, das sind Kinder Gottes, die sind nicht aus Blut, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren oder geworden. Und Petrus nennt es Wiederwerdung hinein in unverderblichen Samen oder spricht von der, das ist der dritte Punkt in 2. Petrus 1, Vers 4, von der göttlichen Natur. Also verstehen wir jetzt, die Leibesgemeinde kann nicht adoptiert sein, weil sie Gottes Wesen ist. Sie ist gezeugt. Sie ist aus dem Gotteswesen herausgetreten durch Schlachtung, ist wieder gezeugt worden hier als Mensch und wird wieder eingegliedert in diesem Gottesleib. Ist es jetzt schon juristisch, geistlich, bin ganz vorsichtig. Aber es hat nichts mit Adoption zu tun. Das heißt, wenn wir das jetzt zu Ende denken, wird uns auch klar, dass die ganze Schöpfung, auch jeder, der nicht glauben kann, irgendwann Gottes Wesen annimmt. Das ist doch das, was Paulus im Timotheusbrief schreibt. Gott ist einer, der das ganze All ins Leben zeugt. Also wenn alles ins Leben gezeugt ist, gibt es keine Schöpfung mehr. Ist euch das bewusst? Dann gibt es nur noch Gottes Wesen. Dann ist Schöpfung zu Ende. Und ich bin so mutig und sage, dann gibt es auch die Himmel nicht mehr. Dann sind auch die Äonen zu Ende. Dann ist Gott allen alles. Dann ist alles wieder in Gott drin. Dann muss wahrscheinlich was Neues anfangen. Davon spricht die Schrift nicht. Das kannst du nur vermuten, weil Gott ja ein Gott ist, der nicht sich ausruht. Auch wenn da steht, in 1. Mose, Gott ruhte von seinen Werken. Und das sieht dann so aus, als hat er sich aufs Sofa gesetzt und macht nichts mehr. In Wirklichkeit steht er dort, er hörte auf, er machte Pause von seinem Auftrag. Das heißt, der Auftrag der Schöpfung war erledigt. Das heißt nicht, dass er nicht noch andere Aufträge hätte. Wer jeder Unternehmer, der nur einen Auftrag hat, ist dann pleite. Also da muss noch mehr sein. Ne? Ein Auftrag ist zu wenig. Also Gottes Auftrag war erledigt. Und wer hat den Auftrag erledigt? Der Beauftragte, doch nicht Gott selber. Also wenn wir all den Dingen mal zu Ende denken, dann gibt es ganz neue Bilder. Dann gibt es ganz neues Verständnis von den Gesamtzusammenhängen der Schöpfung und ihrem Ziel. Also wenn die ganze Schöpfung göttlich wird, ins Leben gezeugt wird, ist sie keine Schöpfung mehr, weil es gibt ja den Unterschied zwischen Schaffen und Zeugen. Da gibt es Leute, die in millionenfacher Größe, ich sage jetzt nicht der Name, da wo wir herkommen, glauben, dass der einzig gezeugte Sohn Gottes das Erste ist, was Gott geschaffen hat. Ja, muss man zweimal hören, ne? Den Unsinn. Also der einzig gezeugte Sohn ist das Erste, was Gott geschaffen hat. Das ist auf dem Kirschbaum wachsen Äpfel. Ne? Und das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Solchen Leuten sage ich immer, meinen erstgeborenen Sohn habe ich im Keller an der Drehbank gemacht. Ne? So, ja. Das würde das aussagen. Ne? Also es ist Unsinn. Gott hat den Erstgezeugten nicht geschaffen, sonst würde der nicht Erstgezeugter heißen. So, ich komme zum letzten Vers, damit wir es nicht übertreiben. Heute Morgen, Vers 6, da heißt es dann noch, wir sind vorsehen, hinein in Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet in dem Geliebten. Ist das nicht herrlich? Hinein in Lobpreis der Gnade oder im Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Herrlicher geht es gar nicht. Lobpreis der Herrlichkeit. Dieser Lobpreis dient also ganz allein. Und dieser ganze Vorgang, über das wir heute Morgen gesprochen haben, dient einzig und allein zur Herrlichkeit Gottes. Es geht nur um ihn. Wir sind sozusagen nur Mittel zum Zweck. Wir sind nicht das Zentrum des Gotteswillens, sondern wir sind Werkzeug, Mittel zum Zweck der Erfüllung des göttlichen Heilsplans Willens. Und deswegen heißt es, dass wir vervollständigt worden sind, Philipper 1, Vers 11, der vervollständigt worden in Bezug auf die Frucht der Gerechtigkeit, ja die Frucht durch Jesus Christus hinein in Herrlichkeit Gottes. Also auch unsere Zubereitung, alles was wir erleben, dient der Herrlichkeit Gottes. Wir sind begnadet in seiner Gnade. Und ich möchte jetzt mal zu diesem Vers, in dem Geliebten, weil das so wichtig ist, weil in dem Geliebten, in dem Christus, was wir auch hier vorhin schon im Epheserbrief behandelt haben, ist insofern wichtig, weil in ihm eben alles geschieht. Alles geschieht in dem Christus. Nichts geschieht nicht in dem Christus. Das steht schon in Johannes 1, Vers 1. Alles geschieht dort. Und jetzt möchte ich mal nur als Abschluss hier die Liste lesen, der in Christus Aussagen in dem Geliebten. Ich habe es mal zusammengesucht. Ich fange beim 1. Korinther an und mache bis 2. Johannes, nur damit du mal einen Begriff dafür kriegst, was denn das heißt. Also 1. Korinther 1, Vers 5. In ihm sind wir reich gemacht, und zwar in allem. Oder 2. Korinther 1, 19 und 20. In ihm sind alle Verheißungen zum Ja und zum Amen geworden. 2. Korinther 5, 21, eine ganz gewaltige Stelle. In ihm sind wir gerechnet geworden. In ihm hat es den Wechsel gegeben. Epheser 1, Vers 4 haben wir heute schon gelesen. Ihm sind wir auserwählt. 1, Vers 9. In ihm gestaltet Gott das Geheimnis seines Willens. Epheser 1, Vers 10. In ihm wird alles aufgehauptet. Epheser 4, Vers 21. In ihm sind wir gelehrt. Philipper 3, Vers 9. In ihm und seiner Treue werden wir als gerecht befunden. Nicht in unserem Glauben. In ihm und in seiner Treue. 1. Kolosser 1, 16-17. In ihm ist alles erschaffen worden und alles besteht in ihm. Vers 19. In ihm ist die gesamte Vervollständigung. Kolosser 2, Vers 7. In ihm sind wir gewurzelt und erbaut. Vers 9. In ihm wohnt die ganze Vervollständigung der Gottheit leibhaftig. Vers 10. In ihm sind wir vervollständigt worden. Jetzt im Johannesbrief, 1. Johannes 2, Vers 5. In ihm sind die, die sein Wort hüten oder bewahren. In 1. Johannes 3, 24. In ihm bleibt, wer seine Gebote, seine Innenziele hütet. 1. Johannes 4, 13. In ihm erhalten wir alle aus seinem Geist. Und der letzte Vers, 2. Johannes 6. In ihm wandeln wir. Also, das ist jeder Vers eine Predigt wert, auch nachgesehen. Nur, dass du mal weißt, was das für eine gewaltige Aussage ist, die Paulus auch hier macht, im Epheserbrief, was in ihm alles geschieht und passiert ist. Ja, ich fasse zusammen. Ich lese nochmal die vier Verse vor, die es heute Morgen ging, damit wir nochmal so einen abschließenden Zusammenhang und Überblick kriegen. Es ging ja um die Gliederung. Die Gliederung hieß, wir sind gesegnet in Gott, er ist gesegnet, wir sind Auserwählte, wir sind vorersehen und wir sind begnadet. Und jetzt heißt es hier, ich lese die Verse nochmal abschließend, ab Vers 3, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns segnet in jeder geistlichen Segnung in den Aufhimmlischen in Christus. So, wie er uns auserwählt in ihm vor Herabwurf des Kosmos, dass wir Heilige und Makellose sind vor ihm in Liebe. Uns vorersehen hinein in Sohnessetzung durch Jesus Christus, hinein in ihn gemäß dem Wohlgefallen seines Willens, hinein in Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet in dem Geliebten. Amen.